Am 16. Januar 2023 haben sich 8 Aktivistis im Rahmen der Räumung des Dorfes Lützerath auf einen Bagger im Tagebau Hambach begeben und einen Banner dort zur Schau gestellt. Die Aktivistis wurden daraufhin von der Polizei dazu aufgefordert, den Bagger zu verlassen und sind dieser Aufforderung widerstandslos nachgekommen. Ein Jahr später ungefähr fand dann die Verhandlung gegen einen dieser Aktivistis statt und ich spreche jetzt mit den Verteidigern, nämlich mit Simon und mit Jan. Ihr seid beide Laienverteidiger in dieser Sache gewesen und seid dabei ungewöhnlicherweise auch nicht nur durch eine, sondern durch 3 verschiedene Instanzen gegangen. Ihr habt jedes Mal Recht bekommen. Das heißt, jedes Mal wurde quasi von der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form Revision oder Berufung gefordert. Der Kern der Sache ist aber erstmal Paragraph 123 des Strafgesetzbuches. Vorgeworfen wird den Aktivistis, die sich auf den Bagger 260 begeben haben, dass sie Hausfriedensbruch auf dem Gelände des Tagebaus begangen hätten. Was wurde da jetzt genau vor Gericht verhandelt? Also wie habt ihr diesen Vorwurf entkräftet, beziehungsweise welche Argumente wurden da erstmal dafür vorgebracht?
Also Kern der Sache ist praktisch, wie du bereits angeteasert hast, der Hausfriedensbruch. Und zwar hat RWE im Nachgang an die Baggeraktion einen Strafantrag gestellt, weil die der Meinung waren, dass die Leute dort in deren Privateigentum eingedrungen sind. Strafbar nach einem Hausfriedensbruch macht man sich entweder, wenn man in ein befriedetes Besitztum eindringt oder darin verweilt. Jetzt ist es nach Aktenlage aus irgendeinem Grund so, dass die Leute tatsächlich darin nicht verweilt haben sollen. Und zwar soll die Polizei ja gesagt haben, ey, ihr, geht mal bitte doch runter. Und alle sind dem widerstandslos nachgekommen. Das heißt, es bleibt nur die Fragestellung bei diesem Vorwurf von Hausfriedensbruch, ob es sich um ein befriedetes Besitztum handelt. Und befriedet ist eine Sache, wenn darum zum Beispiel um ein Privatgelände Zäune sind und einfach der Wille mitgeteilt wird, hey, bis hierhin geht's, aber ab da darfst du nicht durch. Also wenn ich zum Beispiel über einen Zaun klettere und mich dann darin befinde in einen komplett eingezäunten Bereich, begehe ich vermutlich einen Hausfriedensbruch. Jetzt ist es so, dass wir im Vornherein an diese Prozesse dort mal hingefahren sind und uns das Ganze mal angeschaut haben. Wie sind denn da überhaupt die Zäune? Wie sind da Wälle und dergleichen? Und das Spannende ist, im Norden gibt es die sogenannte Sophienhöhe. Die Sophienhöhe, das ist so ein wieder aufgeforstetes Waldgebiet. Das kommt natürlich nicht an den Hambacher Forst dran, aber ja. Und jedenfalls bin ich dann da mit dem Fahrrad hergefahren, habe dort Aufnahmen gemacht, bin mit einer Drohne geflogen und habe dort gesehen, dass über Kilometer einfach gar nichts ist. Keine Schilder, keine Zäune, keine Wälle, rein gar nichts. Und mit diesem Argument sind wir dann vor Gericht und haben immer gesagt, ja, hier fehlt doch die Befriedung. Deswegen ist die Voraussetzung für einen Hausfriedensbruch erst gar nicht erfüllt. Genau, so sind wir dem begegnet.
Ihr seid also extra zum Ort gefahren, habt das begutachtet. Das ist ja jetzt auch schon mal ein ungewöhnlicher Schritt. Was hat euch denn erstmal dazu veranlasst überhaupt?
Ja, wir sind hier den Tatort abgefahren. Das ist schon eher unüblich. An sich ist es zumindest vom Gesetz her so vorgesehen, dass die Polizei in Deutschland ein neutrales Ermittlungsorgan ist. Das heißt, sie hat sowohl belastende Umstände als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Und wenn sie zu dem Schluss kommt, dass Dinge nicht passiert sind, die für eine Strafbarkeit vorliegen müssten, dann muss sie das eigentlich auch feststellen und der Staatsanwaltschaft und den Gerichten mitteilen. Das Problem ist, dass das in der Praxis häufig eher nicht funktioniert und so auch hier entlastende Umstände, die man, wenn man einmal vor Ort ist, eigentlich entdecken müsste, einfach nicht festgestellt wurden. Die Polizei hat hier ihren Job nicht gemacht. Das passiert leider sehr häufig und das heißt, dass man, wenn man als Verteidiger auf der Suche nach einer Freispruchstrategie ist, diesen Schritt oft selbst nachholen muss. Das ist auch der Grund, warum wir hier nochmal persönlich zum Tatort fahren mussten, um das Ganze selbst abzuchecken. Was hier im Prinzip passiert ist, ist, dass die Polizei zur RWE gegangen ist, gefragt hat, hey, ist dieses Grundstück umfriedet, haben die strafbar gehandelt? RWE, neutral wie immer, hat gesagt, ja natürlich, und die Polizei hat das einfach geglaubt.
Also beim Amtsgericht haben wir das auch präsentiert. Da wurde der Zeuge, Abteilungsleiter Bergbau, meine ich, der dafür zuständig ist, dass überall halt eine Umfriedung besteht, mit diesen Aufnahmen konfrontiert. Und wir haben ihn gebeten, doch zu sagen, ab welchem Punkt nun eine Straftat vorliegt. Also die Videoaufnahmen gehen fortschreitend über Waldwege und dann über Trampelpfade. Und wir haben ihn gebeten, doch zu sagen, ab wann wir einen Hausfriedensbruch begehen. Ab wann wir hätten nicht mehr weitergehen dürfen. Und das Spannende war, es gab eine Kreuzung mit 4 Ausgängen. Nach links war eine Schranke mit einem Hinweisschild, ey, hier ist Privateigentum. Es gab einen Weg geradeaus, so, das war so ein Trampelpfad, ein Weg nach rechts, ein Weg nach hinten. Und der Zeuge hatte dann nicht so wirklich Argumente und hat dann argumentiert, ja, weil nach links beschrankt ist, darf man auch nicht geradeaus gehen. Das wäre ja klar. Und unser Richter hatte dann auch einige Irritationen auf dem Gesicht und auf weiteren Nachfragen hat der Zeuge dann gesagt, dass wenn ich mit einem Auto angereist wäre, ich auf einem Wanderparkplatz hätte parken müssen und dort hätte ich dann irgendwo eine Hinweis oder eine Karte gesehen, welche Wege ich gehen darf und welche nicht. Und das war so ein bisschen der Moment im Prozess, wo zumindest ich wusste, okay, das geht in eine richtige Richtung, wir bekommen hier einen Freispruch.
Was hätte es denn eigentlich geheißen, wenn die, wenn das Gericht jetzt in dem Sinne der Staatsanwaltschaft geurteilt hätte?
Die Rechtsprechung bisher war relativ eindeutig und die hat die Position der Staatsanwaltschaft nicht mal im Ansatz getragen. Wenn wir hier jetzt ein Urteil bekommen hätten, das gesagt hätte, ja, das ist strafbar, dann wäre das ein vollständiger Bruch mit der gesamten bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung gewesen. Und das hätte bedeutet, dass derartige Fälle zukünftig sehr viel häufiger verurteilt worden wären. Aber auch, dass der Hausfriedensbruchparagraf in Deutschland faktisch nicht mehr wirklich funktioniert hätte, weil man ihn überall und ständig hätte anwenden.
Vielleicht noch dazu ergänzend, als wir vor Ort waren, um das einfach ein bisschen zu filmen, gab es ein Kind, was tatsächlich an der Abbruchkante, und die Abbruchkante ist nicht als Steilwand, sondern als langsames Gefälle zu verstehen, gespielt hat und dort rumgehüpft ist. Wenn die Staatsanwaltschaft mit ihrer Argumentation erfolgreich wäre, könnte man argumentieren, dass dieses Kind fortlaufende Straftaten begangen hätte, indem es dort in dieses Besitztum gesprungen wäre und wieder zurück.
Das Kind ist dann aber auch ja nicht kilometerweit bis zu einem bestimmten Bagger gelaufen und hat sich dann auf diesen hochbegeben. Also inwiefern ist das jetzt in diesem engeren Sinne kein Hausfriedensbruch?
Du hast natürlich recht, wenn du meinst, dass ein Laie, der da drauf blickt, vermutlich zunächst einmal der Meinung wäre, dass das doch offenkundig strafbar sein muss. Die sind ja wissentlich auf ein fremdes Grundstück gegangen. Das ist allerdings der springende Punkt, wo es nicht mehr nur darauf ankommt, was denn der Normzweck ist, beziehungsweise welches Rechtsgut, in dem Fall Eigentum, geschützt werden soll. Da muss man auch auf den Wortlaut der Norm blicken. Im Fall vom Hausfriedensbruch bedeutet das, man schaut nicht nur, hey, ist das Eigentum geschützt, sondern auch liegen überhaupt erstmal die Voraussetzungen vor, die dieser Paragraph möchte. Und dieser Paragraph spricht eben nicht nur von beliebigem Besitztum, das hätte der Gesetzgeber ja auch reinschreiben können, sondern nur von umfriedetem Besitztum. Die Frage, die sich jetzt dann vor allem vom Oberlandesgericht gestellt hat und die, um die wir uns vor Gericht so häufig streiten mussten, war, ist der Normzweck, ist der Schutz des Eigentums von RWE wichtig genug, dass man darüber die Definition von dem, was eine Umfriedung eigentlich ist, komplett aufgibt. Anders gesagt, kann man das, was eine Umfriedung ist, komplett in den Wind werfen, weil Eigentumsschutz in Deutschland so wichtig sein muss. Wenn man jetzt in den Duden schaut und nachfragt, hey, was ist denn eigentlich eine Umfriedung? Dann wird man recht schnell auf die Definition stoßen, die die Rechtsprechung seit 1872, also seit weit über 100 Jahren nutzt. Und die stellt klar, dass eine Umfriedung natürlich nicht lückenlos sein muss. Niemand verlangt von einem Eigentümer, dass er einen durchgehenden 3 Meter hohen Zaun mit Stahldraht und Maschinengewehren hat, um sein Eigentum zu schützen. Der Zaun muss nicht unüberwindbar sein, der darf auch gerne Lücken haben, der darf auch ein Tor haben, das Tor darf auch offen stehen, aber er muss trotzdem eine mehr oder minder durchgehende physische Umwallung darstellen. Diese physische Umwallung ist das, was das Wort Umfriedung einfach verlangt. Da kommt man nicht drum weg. Ja. So. Wann ist eine Umfriedung noch physisch? Auch hier sagt die Rechtsprechung bisher, die muss nicht lückenlos sein. 10, 15 Meter, das ist auch alles voll noch im Rahmen. Die Grenze ist aber dann ganz klar erreicht, wenn man auf Kilometer Entfernung nichts hat, das auch nur im Ansatz eine Umfriedung sein könnte. Keine Welle, keine Zäune, nichts. Die Staatsanwaltschaft hat dann in der Revision auch argumentiert, es käme ja gar nicht darauf an, dass da im Norden keine Umfriedung sei, denn die Leute müssten ja offensichtlich im Süden eingedrungen sein, wo der Bagger sei, und da gäbe es ja genügend Zäune. Auch da muss man wieder auf den Wortlaut schauen. Bietet der Paragraph 123 Absatz 1 Strafgesetzbuch irgendeine Grundlage dafür, dass man sagen könnte, ja, Umfriedung schon, aber das reicht, wenn sie nur in dem Gebiet ist, wo sie überwunden wurde. Und auch hier muss man wieder sagen, nein, gibt's nicht wirklich. Es gibt keinen Grund dafür, warum das Eigentum von RWE anders geschützt sein sollte oder stärker geschützt sein sollte als das Eigentum von irgendeinem Kleingartenbesitzer oder einem Hausbesitzer. Das ist die gleiche Norm und RWE verdient keinen größeren Schutz, auch wenn sie das in dem Fall wollten.
Es ist dann weitergegangen in die nächste Instanz und da spätestens da wird jetzt vielleicht dieses RWE-Schreiben interessant, dass das Gericht da erreicht hat und das dann über in die Media auch an die Öffentlichkeit gelangt ist. In dem Schreiben, das von der Kanzlei Feige und Graf an die Staatsanwaltschaft NRW geschickt worden ist, wird von einer, ich glaube, von einer unkonventionellen Rechtsprechung in Bezug auf AktivistInnen aus dem Hambacher Forst gesprochen und die Gerichte, beziehungsweise die, an die sich dieses Schreiben von der Kanzlei wendet, werden dazu aufgefordert, dann noch einmal in den Diskurs zu gehen, insbesondere was eben den Tatbestand Hausfriedensbruch angeht. Was für eine Rolle spielt dieses Schreiben jetzt im weiteren Verlauf eures Rechtskampfes?
Im Prinzip hat diese Kanzlei für RWE angekreidet, die Rechtsprechung in Deutschland und in NRW speziell würde Klimaaktivisten, die RWE schaden wollten und dafür Aktionen durchführten, zu häufig freisprechen, zu häufig einstellen, die Leute zu häufig ungeschoren davonkommen, war im Prinzip der Kritikpunkt. Diese Kanzlei ist dafür einige ältere Urteile durchgegangen und hat erklärt oder versucht zu erklären, warum diese Urteile ihrer Meinung nach falsch seien und warum die Gerichte in Deutschland Klimaaktivisten doch bitte härter bestrafen müssen. Das ist soweit rechtlich erstmal erlaubt, dass so ein Gutachten eingereicht wird. Letztlich am Verfahren geändert hat es aber natürlich wenig, weil RWE hier natürlich eine rechtliche Position vertreten hat, die fachlich mit Argumenten so einfach nicht haltbar war. Das haben die Gerichte dann auch gesehen und deshalb freigesprochen.
Was ich da vielleicht nur hinzufügen würde, das ganze Schreiben war gerichtet an den Oberstaatsanwalt Garten, also nicht nur formlos an die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach. Und das ganze Ding umfasst halt 14 Seiten, zu finden bei Indymedia. Und das hat natürlich einen gewissen Druck aufgebaut, weil zwischen den Zeilen praktisch geschrieben wurde, aus meiner Sicht, hey, wir wollen doch eine gute Zusammenarbeit beibehalten und die ganzen Urteile in letzter Zeit sorgen nicht dafür oder erschweren das. Das bedeutet, hier wurde massiv Druck aufgebaut von Seiten von RWE. Gleichzeitig, was auch etwas ungewöhnlich ist, hat RWE selbst, also diese Kanzlei, Akteneinsicht in diese Strafsache gestellt. Also man muss sich das so vorstellen, nicht RWE ist hier der Kläger, sondern die Staatsanwaltschaft, weil es ja um eine Straftat geht. Und RWE hat Akteneinsicht noch bekommen von diesem Verfahren, was eigentlich ungewöhnlich ist.
Glaubst du, das Schreiben steht auch in direktem Zusammenhang damit, dass ihr dann auch nochmal vor Gericht ziehen musstet?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein Schreiben schon Aufmerksamkeit erweckt innerhalb der Staatsanwaltschaft. Und wenn zum Beispiel ich der Kläger wäre, weil irgendwo bei mir irgendein Hausfriedensbruch begangen wird, gut, ich würde keine Anzeige machen, aber angenommen, ich wäre Kläger, glaube ich nicht, dass wir durch drei Instanzen gegangen wären. Ich glaube tatsächlich, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, einfach weil RWE Betroffene war. Also in den Schriftsätzen, die uns erreicht haben von Seiten der Staatsanwaltschaft, wurde schon irgendwie alles versucht. Also die Staatsanwaltschaft hat jegliche Möglichkeiten gezogen, doch zu einer Verurteilung zu kommen. Obwohl auch vor Gericht in den Verfahren einfach unfassbar klar wurde, allein durch diese Aufnahmen, dass dort nichts befriedet war, hat trotzdem im Plädoyer die Staatsanwaltschaft immer argumentiert oder versucht, Dinge heranzuziehen, wie ja, der Tagebau, die Abbruchkante selber, das könnte ja Umfriedung sein, und hat dann zum Beispiel einen Vergleich zum Burggraben herangezogen. Also wirklich abstruse Sachen, die eigentlich so komplette Mindermeinungen sind, also die da gezielten rechtlichen Bewertungen eigentlich nicht standhalten. Und dennoch wurde das versucht. Also das war sehr überraschend eigentlich. Und würde bei einer anderen Geschädigten, sofern man von einer Geschädigten überhaupt sprechen kann, vermutlich nicht in dem gleichen Maße erfolgen.
Was hat das jetzt für eine Relevanz für die zukünftige Rechtsprechung? Vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit die 7 anderen Aktivistinnen, die da auf dem Bagger mit dabei waren.
Meiner Meinung nach hat das absolute, ja, praktische Signalwirkung oder richtweisende Wirkung. Diese eine Verurteilung von 2 Aktivisten, die ist natürlich von Seiten der Verteidigung in Berufung gegangen und geht jetzt auch zum Landgericht. Dort erwarten wir ausdrücklich, dass es dort zu einem Freispruch kommen wird und dass tatsächlich vielleicht die anderen Verfahren sogar eingestellt werden oder also zumindest dann, wenn nicht, im Freispruch enden. Weil es wird sich wohl kaum ein Amtsgericht oder Landgericht jetzt rausnehmen, da doch eine Verurteilung zu erzielen, wenn das OLG sagt, dass es nicht strafbar ist. Zum einen das. Zum anderen ist das natürlich absolut richtweisend, dass man nicht einfach per Gießkanne Aktivisti verurteilen kann, nur weil die sich auf irgendeinem Betriebsgelände befinden, sondern dass man da wirklich ja detailliert und sachlich sich damit auseinandersetzen muss, ob das wirklich umzäunt ist, ob das wirklich befriedet ist, ob der Wille klar mitgeteilt wird oder nicht und dann nicht einfach per Gießkanne, wie es teilweise leider gemacht wird, einfach zu verurteilen. Deswegen absolute Signalwirkung, OLG ist sehr selten und dann, es hat auch uns ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die Sache überhaupt fürs OLG ging, weil eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft gar keine Argumente und hat aus meiner Sicht nur aufgrund dieses massiven Drucks von RWE so gehandelt, hat die Sache noch weiter durch die Instanzen gezogen. Vielleicht auch, das hatte mir ein anderer Rechtsanwalt mal gesagt, vielleicht hat die Staatsanwaltschaft das auch gemacht, weil sie einfach nicht verantworten wolle, dass man sagen kann, man hat nicht alles versucht.
Das ist auch eher mein Eindruck. Ich stimme insofern zu, dass es natürlich eine große Signalwirkung vor allem für die anderen Verfahren hat. Auch ich rechne hier mit Freisprüchen, möchte aber trotzdem nochmal herausarbeiten, dass dieses Urteil im Prinzip eigentlich nur bestätigt, was vorher auch schon alle wussten. Es ist natürlich schön, hier auch nochmal schwarz auf weiß auf Papier zu haben, dass die Staatsanwaltschaft und die Gerichte ihre Arbeit sauber machen müssen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Freispruch jetzt dazu führt, dass zukünftig mehr freigesprochen wird.
Das heißt, letzten Endes ist die bisherige Urteilssprechung, was den Paragraphen 123 Absatz 1 angeht, bestätigt worden. Es gab im Zusammenhang mit eurem Verfahren in der Sache Lützerath Anfang 2023 den Versuch von einer Kanzlei, die eng mit RWE zusammenarbeitet, beziehungsweise regelmäßig für RWE auftritt, dieses Verfahren zu beeinflussen und über dieses Verfahren dann eben auch die zukünftige Rechtsprechung. Das ist nicht gelungen, dann würde ich mich bei euch bedanken.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Schön, dass wir...
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.